Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zum Geek Talk 2613. Ja, meine lieben Hörer, ihr hört richtig, 2613. Weshalb gleich zuerst mal guten Abend, Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen.
Ja, sind wir wieder mal zu zweit. Und wie gesagt, letzte Woche war es leider soweit, wir hatten hitzefrei. Und was hatten wir noch alles?
Ja, hitzefrei, das ist schon genügend. Du. Also hier war ja eine wunderbare Hitze. Also es war kein freundliches Wetter für Großrechenanlagen, sage ich mal so.
Ja, die durften einiges mehr kühlen als sonst. Da sind die Facebook-Server in, wo sind die? Schweden? Irgendwo im Norden. Sicherlich nicht das Dümmste.
Genau.
Auf jeden Fall, es tut uns sehr leid. Wir hatten auch, wie ihr sicherlich bemerkt habt, keine Backup-Folge, die wir einschieben konnten wie sonst, da wir ja podcaster-technisch ein bisschen unterbesetzt sind und beide zeitlich sehr eingespannt waren in der letzten Zeit, haben wir aktuell keine Backup-Folge auf Vorrat.
Genau, aber wir arbeiten mit Hochdruck an unseren Podcast-Vorrat.
Genau, muss auch dazu sagen, ihr habt uns so unglaublich viele Fragen gestellt, zum einen über den Blog, zum anderen auch per E-Mail zu dem papierlosen Büro, Fragen, wie wir das Ganze machen, und deshalb verzögert sich auch die dritte Folge, in der es um die Organisation und das ganze Handeln vor allem geht. Und da möchten wir doch gut vorbereitet sein, um euch auch da wirklich richtig weiterzuhelfen.
Genau.
Aber sie kommt. Und wenn wir gleich bei dem Thema sind, denkt an den Wettbewerb. Ihr habt ja die Möglichkeit, den kleinen, den mobilen von Fujitsu noch zu gewinnen.
Richtig.
Dann haben wir noch Nachträge. Ach, ich liebe das Wort. Zum einen habe ich ja mal gesagt, dass ich Trackmania, es ging da um die Spieletipps von meiner Seite, oder nicht Trackmania, besser gesagt, ja, schon verraten, Mist. Ich habe gesagt, dass ich den Nachfolger von Stunts vermisse, dass es da nichts gibt. Und da hat uns ein Twitterer, der C. Brüggenolte, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der Carsten, darauf aufmerksam gemacht, dass es einen inoffiziellen Nachfolger quasi gibt, den sich Trackmania nennt. Wenn das Wunder nimmt, soll man bei YouTube Trackmania eingeben. Wir haben das Ganze auch verlinkt in den Shownotes auf www.geektalk.ch. Da könnt ihr das Ganze mal anschauen. Schaut wirklich cool aus.
Und ich glaube, von Trackmania gab es dann sogar einen Nachfolger, wenn ich das jetzt richtig in Verbindung bringe. Der hieß dann Trackmania Nations oder hieß, glaube ich, schon sogar die erste Version Nations. Ich glaube, da gab es noch einen Zusatztitel zu dieser Trackmania-Geschichte. Also ich glaube, das waren so futuristische Gleitfahrzeuge, also die sind doch nicht auf Rädern gefahren, sondern die war so ein Raumgleiter oder sowas. Ich glaube, sowas in der Art war das.
Gut, klingt auch interessant, weil schon das Trackmania selber sieht wirklich cool aus. Und muss ich mir irgendwie noch besorgen. Das schaut wirklich cool aus. 2-3 Jahre alt schon, aber
ja, man konnte sich da die Strecken selbst konfigurieren und all solchen Kram. Genau. Also es war also recht interessant, auch vom Streckeneditor her war es also recht umfangreich, das Ganze.
Gut, unbedingt mal anschauen.
Weil wo ich das gelesen habe in unseren Shownotes oder in unseren Sendungsvorbereitungen, da ist es mir dann auch wieder eingefallen, wie das hieß. Ich habe es auch ab und an mal gespielt, aber naja. Irgendwann ist es dann auch langweilig.
Das ist der Nachteil vom Podcasten in dem Sinn, wenn du mal was gesagt hast, ist es auf, was ist das, nicht auf Vinyl gepresst, es ist digitalisiert und in Stein gemeißelt quasi.
Ja, das stimmt.
Aber eben für das haben wir unsere Nachträge.
Genau.
Gut, einen zweiten habe ich noch, einen haben wir noch. Der Sigimann von Twitter hat uns noch zu unserem papierlosen Büro die Sonderfolgen einen Tweet geschickt mit einem YouTube-Video. Es ist ein recht ein altes Video, also alt, schon 2-3, glaube ich, Jahre her, oder vielleicht auch nur eines, aber ein saugutes Video. Müsst ihr unbedingt anschauen. Ich erzähle da nicht groß was drüber. Link ist bei uns in den Shownotes.
Stimmt, genau.
Hat mich irgendwie ein bisschen an mich erinnert. Das verrate ich noch. Kann meine Frau manchmal auch so nerven. Aber weiter. Dann verlassen wir doch die ganzen Nachträge. Gehen wir zu unserem ersten Thema. Geburtstag durfte am Montag feiern der Thorsten Runte.
7 Jahre im Podcast-Geschäft tätig, mehr oder weniger aktiv in der Zeit. Also da gab es wohl ein paar Aussetzer.
Zumindest beim Sport mit Bauch, ja.
Richtig, bei dem Podcast-Projekt. Aber 7 Jahre, das ist schon mal eine Leistung. Ne?
Das ist nicht ohne. Wie lange bist du da schon dabei beim Podcasten? Weißt du das jetzt gerade?
Oh, ich glaube es jetzt so drei Jahre, denke ich schon. 3 Jahre schon, ja.
3 Jahre?
Ja.
Wow, gut. Haben wir noch einiges aufzuholen. Ja, er hat da das Ganze ein bisschen pausiert, hat ja dann neu gestartet, auch ein bisschen mit einer anderen Thematik in dem Sinn. Er hat nicht nur berühmte Sportler eingeladen, sondern auch noch Leute, die sonst im naheliegenden, wie sagt man dem, ein bisschen mit Sport zu tun haben und oder Bauch haben.
Ja, er hat auch so ein paar Prominente, also was mich sehr begeistert hat, dass er auch wirklich prominente Gäste in seine Sendungen bekommen hat, aus der Comedy-Szene, also zum Beispiel aus der deutschen Comedy-Szene, wie dem Ausbilder Schmidt zum Beispiel, also das ist der Künstlername, sollte eigentlich jeden Comedy-Interessierten was sagen. Solche prominenten Gäste hat er halt in seinem Podcast gehabt. Also das verwundert mich auch immer wieder, wie man das schafft, solche Kollegen in einen Podcast zu bekommen oder solche Promis, mehr oder weniger.
Holger Müller heißt er übrigens mit Originalnamen.
Ah ja,
okay. Der Ausbilder Schmidt.
Ja.
Ja, er hat auch andere, wer Ups, die Pannenshow gesehen hat, kennt ihn sicherlich. Es ist ja eine Dame und ein Herr. Und der Herr, der war auch mal mit dabei, war eine ganz eine lustige Sendung. Mhm. Also generell, da müsst ihr reinhören. Die Sport mit Bauch-Podcasts, die sind wirklich gut.
Ja.
Und ich durfte ja auch mal, sollte, glaube ich, mittlerweile online sein oder in den nächsten Tagen kommen. Ich habe nicht viel mit Sport zu tun, aber mit Bauch. Von dem her durfte ich da auch mal mit dabei sein. Auf jeden Fall vielen herzliche Gratulation an den Herrn Runte.
Ja.
Und ja, vielleicht erwähnen müssen wir noch die anderen Podcasts, die er hat.
Da fällt mir der Drei-Fragezeichen-Podcast ein. Eines wohl der bekanntesten Podcast-Projekte, die wirklich wohl in der breiten Podcaster-Szene bekannt sind. Ja, das ist auch ein Podcast, den ich gerne höre und der sich mal so ganz außerhalb der technischen Welt befindet, sage ich jetzt mal. Also genau. Man muss natürlich die Hörspiele der drei Fragezeichen mögen, weil dieser ganze Podcast dreht sich um das ganz große Universum der drei Fragezeichen. Und wie gesagt, dem muss man natürlich zugeneigt sein, dem ganzen Thema, sonst macht es keinen Sinn, sich diesen Podcast anzuhören.
Genau, vielleicht noch dem Komplettheit halber, der drei Fragezeichen Kids Podcast hat er vor kurzem noch gestartet mit Sohnemann.
Ja, so stimmt, genau.
Genau. Und jetzt muss ich schauen, dass ich das richtig ausspreche. Der Walsummer Dönekens Podcast.
Mein Gott. Ja, stimmt, genau.
Ein regionaler Podcast. Und ja, das sind so seine Podcasts. Eben, er hat beim Podcast mit Bauch, also Sport mit Bauch Podcast, ein bisschen pausiert. Zwischendurch hat er mal erzählt, bei der Podunion war das, glaube ich, oder?
Ja.
Im Magazin. Und hat da zwischendurch eben den mit den drei Fragezeichen gestartet.
Stimmt.
Sollte das nicht ganz richtig sein, lieber Thorsten, du mögest uns verzeihen und oder sonst mal bei uns auf Besuch kommen und das Ganze ein bisschen erzählen.
Ja, er hat sich ja auch im Podunion-Podcast geoutet, dass er Geek Talk hört. Von daher bin ich mir sicher, dass er sich das Ganze anhören wird.
Denke ich doch auch.
Dann gibt es auf die Mütze für falsche Aussagen.
Au, au.
Ja, ja.
Ja, auf jeden Fall nochmals herzliche Gratulation und dann gehen wir zu unserem Daily Business über dem Technischen. Zum einen, du hast ein YouTube-Video gefunden.
Oh ja, das ist ja nun absoluter Hardware-Porn oder Nerd-Porn oder Geek-Porn.
Mac-Porn,
ja.
OS X-Porn.
Ja, das habe ich mir bestimmt schon 10 Mal angeguckt, das Video. Und mittlerweile sollte es ja wirklich fast jedem bekannt sein, dass die Multi-Monitor-Funktion in der Beta-Version von Mavericks oder in der kommenden Version von Mavericks, wie man es auch nennen mag, stark überarbeitet worden ist und großartig verbessert worden ist. Und
jetzt richtig, richtig funktioniert.
Ja, wenn es dann wirklich final ist, denke ich mal, wird es uns erfreuen, wie toll diese Multimonitor-Funktion im neuen Betriebssystem denn implementiert worden ist. Eigentlich total überflüssig, das hätte schon lange stattfinden müssen. Aber dieses Video zeigt ganz eindrucksvoll, wie man diese ganzen Funktionen nutzen kann und wie kräftig und wie powerful diese Features jetzt wirklich umgesetzt worden sind. Dort hat jemand 6 Thunderbolt-Displays an einem, ich glaube, das war ein MacBook Pro oder ein Mac Pro, ich weiß es jetzt nicht, ein Mac Pro kann es nicht gewesen sein, weil der hat keine Thunderbolt-Anschlüsse. Es muss irgendwas mit Thunderbolt gewesen sein, jeweils an ein Thunderbolt-fähiges Mac-System angeschlossen und hat dementsprechend die ganzen Funktionen von diesem Multimonitor-System oder diesen Features von Mavericks vorgestellt. Fand ich sehr beeindruckend und ich fand auch gut, dass nicht nur die ganzen Vorteile gezeigt worden sind, sondern auch so ein paar Kleinigkeiten, die noch vielleicht nicht so optimal umgesetzt worden sind. Also sehr ausführlich wurde diese ganze Multimonitor-Geschichte dort besprochen. Und auch wenn es wohl ein Ausnahmefall ist, dass jemand 6 Monitore an einen Mac anschließen wird, aber man sieht mal die Leistungsfähigkeit.
Zumindest Mac-Monitore, also Apple-Displays.
Ja, also ich habe noch keinen gesehen, wirklich in freier Wildbahn, der generell 6 Displays an einem Rechner angeschlossen hat.
Ja.
Also 3 Monitore sind mehr oder weniger in manchen Anwendungsszenarien obligatorisch und üblich, keine Frage, aber 6, das ist ganz selten.
Genau, das sieht man vielfach eher so bei Gamer-Dinger, aber das ist meistens an Windows-Computer.
Oder im Überwachungsbereich, wo du die Rechnersysteme als Überwachungssystem einsetzt, aber das sind dann meistens auch Windows-basierende Systeme.
Oder also, Unix-basierende, ja.
Ja, aber im Mac-Umfeld ist das recht selten, das ist wirklich 3 oder 2 Monitore sind da schon obligatorisch, aber 6, das ist ganz selten.
Genau.
Aber es war wirklich beeindruckend, das zu sehen, wie leistungsstark die neue Multimonitor-Funktion in Mavericks wirklich ist und auch mit 6 Monitoren wunderbar umgehen kann.
Ja. Auf dem Tisch ist ein iPhone, ein iPad und ein iPad Mini, eine Tastatur mit Zahlenblock, also eine mit Kabel und ganz rechts ist ein MacBook Pro, glaube ich, so wie es ausschaut. Dann, wenn es nicht irgendein verstecktes System ist, müsste es schon von da aus kommen.
Kann ich mir gut vorstellen, dass es von da kommt, weil er sagt, glaube ich, am Anfang, dass es Thunderbolt-Displays sind und Das geht ja nun mal leider nicht an einem jetzigen Mac Pro.
Genau.
Ich glaube nicht, dass er da schon diese Beta-Maschinen stehen hat von dem neuen Mac Pro. Ich glaube, die hätte er dann auch
bisschen recht, besser präsentiert.
Recht gut präsentiert, sagen wir es mal so.
Direkt vor die Kamera gestellt. Ja, aber auch da werden wir natürlich das Ganze verlinken für all diejenigen, die das noch nicht angeschaut haben, unbedingt machen, weil das ist richtig, richtig cool. Macht
ja,
richtig Spaß. Ja. Dann geht es eigentlich mit dem Mac Pro weiter. Es geht jetzt ins... wir hatten es vorher mit der Hitze in Server Rack, also in den Keller quasi. Obwohl das da ein bisschen fast schade ist. Ein super Computer aus dem neuen Mac Pro.
Ja, da hat eine Firma ein Server Rack System vorgestellt, wo man dementsprechend die kommenden Mac Pro Generationen, also den sagen wir mal den Abfalleimer, wollen wir es mal ganz despektierlich ausdrücken. Die Fritteuse oder wie auch immer.
Genau.
Mehrere dieser Systeme in einem Server-Rack verbaut hat und das Ganze sehr platzsparend untergebracht hat und das Ganze dementsprechend auch von der Thermik oder von der Organisation des Luftstromes sehr geschickt untergebracht hat, das Ganze. Ist auch sehr eindrucksvoll dargestellt. Und wenn man das Ganze als Cluster-System zusammenschaltet, hat man natürlich da eine super Einheit von einer wahnsinnigen Rechenpower und ich denke, das ist schon dann ein kleines Supercomputersystem und der Trend geht ja zum Cluster-System, sagen wir es mal so.
270 dieser kleinen Mac Pros sind da drin auf circa 1,11 Quadratmetern, also sehr kompakt, aber eben dadurch, dass sie ja unten Luft ansaugen und es nach oben weglassen. Vom Bild her, wir werden das natürlich auch verlinken, sieht ein bisschen aus wie ein Weingestell.
Ja.
Also vom Prinzip muss man sich das so vorstellen.
Ja, die liegen ja halt drin, ne? Die stehen ja nicht, die liegen halt drin.
Auf jeden Fall sicherlich sehr interessant. Da in dem Beitrag ist auch schon der erste Geekbench, also der Benchmark, aufgetaucht. Haben Sie das verlinkt? Hast du dir das mal angeschaut?
Nein, mich wundert es natürlich, dass die dementsprechend 270 der neuen Mac Pros schon hatten. Oder meinst du, dass jetzt der einzelne Mac Pro in Geekbench gemessen worden ist?
Das ist der einzelne, genau. Mhm. Also die haben erst das Gestell, um es ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach ein Gestell quasi, das ist erst gebaut und die Möglichkeit, da auch nach Rechenleistung zu mieten, so quasi self, das ist angedacht. Aber das Benchmark, das ist von einem einzelnen Mac Pro.
Ja. Mhm. Na gut, in dem Zusammenhang gab es ja auch Informationen, dass der Mac Pro schon ein einzelner Entwickler ausgegeben worden ist zum Testen. Also das war ja sogar schon vor der WWDC, gab es ja Entwickler, also handverlesene Entwickler, die dieses System vorher schon testen durften.
23.901 ist der Geekbench-Score.
Das ist da ordentlich, ja.
Zu wenig drin in den Zahlen und so weiter. Aber es ist eine hohe Zahl, auf jeden Fall.
Naja, das ist ja auch kein Kunststück, weil den Prozessor oder der dort verbaut ist, den gibt es ja offiziell noch gar nicht zu kaufen. Und somit stellt er ja den oberen Bereich der Prozessoren im Moment dar. Der neue Xeon 12-Kern-Prozessor.
Stimmt auch wieder, ja. Also von dem her eben, wenn es dann soweit ist, tauchen dann sicherlich dann auch die richtigen Zahlen oder richtigen, die ganzen Tests kommen ja dann vermehrt.
Ja, spätestens dann, wenn der offiziell auf dem Markt ist und ich das Ding in den Finger habe, dann werden wir dann das Ding testen.
Auf jeden Fall. Gut, apropos testen, es gibt bald auch wahrscheinlich neue Displays oder greife ich da schon zu viel vor? Tobi, du hast ein Wallpaper dir runtergeladen von Apple?
Ja gut, das sind jetzt reine Spekulationen, die ich jetzt hier mal so anstelle. Das Mavericks Wallpaper, das grünlich-blaue, türkisfarbene Wallpaper, das mit dieser kraftvollen Welle, das konnte man sich ja ganz offiziell auch, ohne dass man Beta-Tester ist, von der Apple-Webseite runterladen. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir mal die Auflösung genauer angeschaut. Und die Auflösung beträgt 5120 mal 2880. Und das ist ja nun keine obligatorische Auflösung, die bei Apple im Moment im Monitor oder im Display-Repertoire ist, sagen wir es mal so. Und ich vermute, das ist die neue Auflösung von dem kommenden 4K-Display oder zumindest eine Auflösung, die in einem kommenden Display stattfinden wird. Das ist meine Interpretation vom Wallpaper.
Ob es jetzt 4K oder was auch immer wird, genau. Das klingt auf jeden Fall. Was haben die aktuellen für eine Auflösung?
Das Cinema Display 2560 mal 1440, also das 27 Zoll. Und auch der 27 Zoll iMac hat diese Auflösung.
Also doppelt. Kopfrechnen ist schwierig, aber sehr viel auf jeden Fall.
Ja. Also ich meine, warum sollten Sie so ein Wallpaper in einer derzeitigen, nicht präsenten Auflösung dort reinpacken, also die in keiner Hardware bei Apple stattfindet? Das wird ja schon einen Grund haben.
Genau, so Anzeichen gibt Apple doch immer wieder mal, wenn man auch teilweise erst im Nachhinein sieht, was genau sie gemeint haben. Aber haben wir ja schon letztes Mal beim Mac Pro, wo wir darüber gesprochen haben, spekuliert, dass es da sicherlich was geben wird, eben wegen dieser 2 4K oder besser gesagt 3 4K-Monitore, die ansteuerbar sind.
Naja, Apple wird nicht zulassen, dass das Geschäft eine andere Firma macht.
Auf jeden Fall.
Ja. Das glaube ich nicht.
Gestern gab es auch, also relativ frisch, gestern Nacht kam ja ein iOS 7 Beta, die zweite raus für das iPhone. Das hast du und ich sicherlich gleich geladen. Aber es gab ja auch noch sonst Neues.
Du meinst die iPad-Version?
Yes.
Da bist du mir jetzt 20 Schritte voraus. Ich habe sie mir noch nicht installiert, jedenfalls nicht auf dem iPad. Ich habe zwar das iPhone abgedatet, aber ich habe mir das noch nicht so richtig getraut, das auf dem iPad zu installieren. Und ich glaube, ich werde es auch, wenn, nur auf dem iPad Mini ausprobieren, das Produktiv-iPad. Ich glaube, das werde ich da noch nicht mit belasten, sagen wir es mal so.
Ich habe ja mit Widerwillen mein iPhone auf das 7er geupdatet, weil ich eigentlich von Beginn an auf dem iPad Mini das haben wollte. Gab es ja bei der ersten Beta noch nicht. Und da habe ich mich natürlich jetzt extrem gefreut und bin gestern auch, also wach geblieben kann man nicht sagen. Ich hatte es um circa 10 Uhr hatte ich es dann drauf und hatte schön Spaß damit rumzuspielen. Macht richtig Laune.
Ja, so einige Funktionen, denke ich, kommen auf so einem größeren Display natürlich wesentlich besser rüber, wie zum Beispiel das neue Multitasking, wo du die Vorschau natürlich auf einem 10-Zoll-Display wesentlich prägnanter, größer siehst als auf so einem kleinen 4-Zoll-Display. Ne?
Genau, auch beim Mini auf dem 7,9 Zoll siehst du wirklich um einiges mehr Details, auch was da drauf ist. Aber auch die Mail-App, die kommt viel besser zur Geltung in so groß als jetzt, ich muss dazu sagen, ich habe noch das 4S, also 3,5 Zoll. Mhm. Ja, also noch kleiner. Das macht da drauf schon mehr Spaß. Auch gewisse andere Apps, die machen da schon mehr Sinn auf so größerem Screen. Oder muss so sagen, man gewöhnt sich schneller dran als beim kleinen Screen. Weil es halt wirklich, wie sagt man, ungewohnt ist, dieses Flat Design.
Ja, das ist wohl wahr.
Und man merkt, also ich habe das Gefühl, beim iPhone OS, also beim iOS fürs iPhone, merkt man auch mehr, dass es eher für das 5er, also für die 4 Zoll, optimiert ist, als für das 3,5 Zoll, für das kleine, für das 4S und für das 4er. Weil da die gewissen grafischen Elemente sind da doch ein bisschen zerdrückter oder verschobener. Da müssen sie noch mehr korrigieren für die älteren Geräte.
Ja, man merkt auch, dass es, ich habe das neulich auf dem iPhone 4 gesehen, das iOS 7, und da merkt man, das liegt deutlich am oberen Limit der Leistungsgrenze. Also es macht auf dem iPhone 4 keinen Spaß. Also das ist zähflüssig. Ich meine, gut, es mag natürlich viel dran liegen, dass es eine Beta-Version ist, muss man ganz einfach so sagen.
Ja.
Aber auf dem 5er läuft es doch auch im Beta-Stadium wesentlich schneller und besser.
Die erste Beta lief auf dem 4S auch sehr träge. Was ich denn da gemacht habe und auch einigen als Tipp gegeben habe, das Ganze komplett nackt und neu zu installieren, ohne irgendwelche Backups zurückzuschieben. Mhm. Dann sind auch Dinge wie bei mir vor, wo ich Probleme hatte mit iMessage und sonst noch zwei, drei Geschichten sind wie aus dem Weg. Und jetzt mit der zweiten, also seit gestern, es wird auch beim Aufladen wird's nicht mehr warm. Ich hatte teilweise recht ein warmes Telefon. Mit der ersten Beta habe ich jetzt mit der neuen nicht mehr. Und auch in Sachen Performance hat sich ein bisschen was getan jetzt auf die zweite. Akkuleistung, da kann ich noch keine Aussage machen. Ist ja keine 24 Stunden her, dass ich das draufgeschmissen habe. Hm. Also ich könnte, will aber nicht, weil ja, das machen genügend andere. Fünf Minuten nach es drauf ist. Juhu, hat viel mehr Akku.
Ja, ist klar. Ja, also diese Berichterstattung über Beta-Versionen und über irgendwelche Fehler, die dort auftreten, die teilweise auch unqualifiziert sind, die Äußerungen, die gehen mir im Moment auch tierisch auf den Sender. Also das, bei keiner Beta-Version ist es so schlimm wie bei der iOS 7-Version, wie die Leute irgendwelche, ja, was soll ich sagen, irgendwelche Meinungen absondern, die wirklich im kein Verhältnis zu der Beta-Version stehen.
Viel schlimmer, ich war am Wochenende an einer Hochzeit und da waren drei Androiden und so im Ecken drei Androiden und die haben sich einen Apple-Jünger unter die Fittiche genommen und haben den zugetextet. Er soll sich jetzt unbedingt auch dieses S4 kaufen, weil das läuft flüssig, bla bla bla. iOS 7 sei ja so schlecht, Akku-Probleme, iMessage-Probleme, das Problem, dort Problem. Dann habe ich denen gesagt, Entschuldigung, das ist eine Beta-Version. Wenn, dann sprecht über iOS 6 und das läuft ja wirklich gut, sehr gut sogar.
Ja, und das, also wer solche Meinungen vermischt, also wer wirklich ernsthaft über Vergleiche spricht mit Android und mit iOS 7, wo es noch eine Beta-Version ist, der hat nach meiner Meinung nicht viel Ahnung von IT oder von EDV oder wie man es auch nennen mag, weil
Zeitabläufen, ja.
Man kann keine Stable-Version, keine finale Version mit einer Beta-Version vergleichen. Also das ist völlig beknackt.
Die ganzen YouTube-Videos, wir vergleichen jetzt das neueste Android 4.2.3. Was ist das neueste? Noch neuer? Keine Ahnung.
Fragmentierung. Ja, irgendwas. 4.2, ja. Hau mich blau, ja.
Genau, etwas in dieser Richtung. Vergleichen Sie mit iOS 7. Sorry, aber ja.
Ich meine, das können Sie dann gerne tun, wenn die Version final ist, wenn wir im September sind oder wann es auch rauskommt mag. Und wenn die Version für alle dementsprechend zu bekommen ist, dann dürfen Sie gerne Ihre Vergleiche einstellen. Aber im Moment ist das ein absolut hinkender Vergleich und diese Videos haben absolut keinen Nährwert für mich, weil das brauche ich mir gar nicht anzugucken. Ist doch klar, dass eine Beta-Version noch buggy ist. Also das sollte jedem Kind, was bis 3 zählen kann, klar sein.
Genau, auf jeden Fall.
Also ja. Ich muss mich jetzt bremsen, sonst rede ich mich noch in Rage hier. Du, das ist ja schlimm.
Nee, verständlich. Also ich meine, würden auch andere, ich meine, wenn ich jetzt, sagen wir, es gäbe jetzt schon Android 5.0 in Entwicklerversion, wenn ich das mit dem iOS 6 vergleichen wäre, wäre es genauso unfair und unschön, die Vergleiche anzustellen. Aber
ja,
die Technikwelt wird immer wie verrückter irgendwie.
Hört mehr Geek Talk.
Aber das, da habe ich eine kleine Anekdote zu erzählen, das war schon etwas länger her. Es war die Beta-Version von Windows 95. Und da war ich in diesem Windows 95 Beta-Testprogramm und sie haben das relativ breit ausgestreut. Und damals war ich noch studentische Hilfskraft in einer Universität und da hatte sich dann ein Doktor aus der Abteilung, wo ich tätig war, auch das Windows 95 installiert. Er konnte es kaum abwarten auf seine Produktivmaschine. Perfekt. Und hat sich dann tatsächlich darüber aufgeregt, dass sein Soundblaster von Creative Labs nicht unter Windows 95 funktioniert und hat dann ganz empört bei Creative Labs in München angerufen und hat sich darüber aufgeregt, warum das nicht unter dieser Beta-Version funktionieren würde.
Tja.
Und dieses Gespräch oder dieses aufgeregte Telefonat, das vergesse ich mich bis heute nicht. Und das erinnert mich dann immer an diese aktuellen Äußerungen über iOS 7, da kommt mir dann immer diese Anekdote in den Kopf, selbst dass ein Doktor der Informatik sich über sowas noch damals aufgeregt hat sozusagen. Also das fand ich doch schon ziemlich befremdlich, diese Aktion.
Ja, da komme ich zu meinem Eröffnungssatz vom letzten Geek Talk 2413 zurück. Lasst es lieber, wenn ihr keine Ahnung von Betas habt, solche zu installieren. Auch wenn es möglich ist, das Ganze zurücksetzen. Ihr schadet nur allem, nicht nur dem iOS, nicht nur allen anderen Betriebssystemen. Ihr schadet vor allem einem, das ist eurem Ruf, wenn ihr so einen Quatsch erzählt.
Ja, damit bescheinigen die sich ihre eigene Unwissenheit, die Leute, die solche Meinungen von sich absondern. Ja.
Genau.
Aber gut.
Gehen wir weiter. Auf jeden Fall überlegst du dir auf dem iPad Mini. Ich würde es jetzt auch nicht auf einem produktiven, aber das iPad Mini, das brauche ich einfach zum Kommunizieren für Twitter, für Facebook, für Skype und solche Geschichten. Und da, das läuft, wie es sollte.
Ja, also auf dem iPad Mini werde ich es wohl mal ausprobieren. Das stellt wohl keine große Gefahr dar, denke ich mal.
Ja, und Microsoft wird auch Freude haben, weil wer ein bisschen Geek Talk hört oder meine Blog liest, weiß ja, dass ich Windows 8 fleißig austeste und ausprobiere. Und ich gewöhne mich immer schneller an Windows 8 dank iOS 7, weil auch Flat Design und so weiter.
Naja gut, das ist gewisse Ähnlichkeiten mit der Windows-Welt momentan im iOS 7 gibt, das möchte ich jetzt nicht bestreiten. Also sagen wir mal so, sie haben sich,
beide der gleichen Technik bedient.
Inspirieren lassen, ja.
Ja.
Müssen wir mal als Windows-Nutzer zugeben. Als Mac-Nutzer zugeben.
Outtakes.
Ja, ja.
Was für ein Giftschrank. Ach du Schande.
Ja, ich bin ja in Wirklichkeit Hardcore-Windows-Nutzer. Ich spiele den Macianer nur vor.
Auch das soll es geben. Sensationell. Jetzt ist es raus.
Ja.
Nee, Quatsch. Ja, was haben wir noch an Themen? Wir haben den neuen Prozessor, den kommenden Prozessor vom iPhone 6S, 7, was es auch immer wird. Kommt drauf an, was jetzt im Herbst kommt. Mac Prime hat berichtet, dass der neue Zulieferer von den Prozessoren nicht mehr Samsung sein wird, sondern wie schon länger angenommen, das Ganze weggeht und das geht dann TSMC. Ich weiß nicht, ob ich das wie man das ausspricht, ob er das Englisch ausspricht.
Ja, Hauptsache man weiß, was du meinst. Ja, ist ja ein recht großer und bedeutender Hersteller von Halbleitertechnik. Wer sich da so ein bisschen mit beschäftigt hat im Halbleiterbereich, der weiß, dass das auch keine unbedeutende Firma ist. Natürlich ist Samsung wesentlich bekannter, weil die natürlich auch Endkonsumerprodukte produzieren und nicht nur Halbleiterelektronik.
Genau.
Von daher war das eigentlich ein logischer Schritt, dass sich Apple auf kurz oder lang von Samsung trennen wird. Nach den ganzen Streitigkeiten, die sie da vor Gerichten ausgetragen haben, war das natürlich auch eine logische Entscheidung.
Auf jeden Fall.
Also ich hätte es genauso gemacht. Ich meine, ich streite mich nicht vor Gericht und hintenrum mache ich dann auch Geschäfte. Also das
würde auch nicht zusammenpassen, genau.
Passt nicht zusammen, ja.
Genau. Und eben die werden im Juli diesen Jahres das erste Mal mit den 20 Nanometer Chips starten. Aktuell hat man ja die 28 Nanometer Chips. Und die sollen ab 2014 dann in den Massenmarkt gehen. Da dürfen wir gespannt sein, wie dann die werden. Und vor allem auch, wie die Geräte dann aussehen werden. Dünner, kleiner,
größer. Naja, letztendlich sind die Dinger ja ein Referenzdesign, was von Apple vorgegeben wird. Der Chip wurde ja sozusagen von Apple entwickelt. Und und TSMC baut ja nur im Auftrag dessen nach einem vorgegebenen Design von Apple. Und von daher gehe ich davon aus, dass die Qualität genauso gut sein wird wie von Samsung auch. Weil im Halbleiterbereich zu produzieren, die müssen alle gewisse Qualitätsstandards einhalten und produzieren mehr oder weniger alle nach den gleichen Richtlinien und Standards. Also von daher glaube ich nicht, dass es da Qualitätseinbrüche geben wird.
Denke ich doch auch nicht, ja, weil sonst würde Apple so einen Schritt sicherlich nicht so schnell und unüberlegt machen, denke ich auch nicht.
Das glaube ich nicht. Und ich denke, da gibt es auch gewisse Vorproduktionen und Testexemplare, die dementsprechend auch bei Apple durch die Qualitätsprüfung müssen. Die werden ja nicht einfach mal so einen Auftrag abgeben und keine vorherigen größeren Tests gemacht haben mit den Produkten von TSMC.
Das heißt, wir müssen bald wieder in Bars gehen?
Da liegen dann iPhones rum, meinst du?
Genau. Wenn wieder irgendwas vergessen wird irgendwo oder liegen gelassen wird.
Ja, obwohl mit diesen Spielereien, also im Moment ist es ja so üblich, dass jetzt mittlerweile auch große Magazine ganz offen mit ihren iOS-Versionen vor der Kamera umher wackeln und darüber berichten, obwohl sie es ja offiziell so detailliert gar nicht dürfen nach den NDA-Bestimmungen von Apple. Und einige Magazine sagen ja immer, ja, also wir haben es uns nicht auf unseren eigenen iPhones aufgespielt, wir haben die Geräte an der Bushaltestelle gefunden. Und da lag jetzt einfach so ein iPhone 5 rum mit iOS 7 drauf und deswegen dachten wir zeigen euch das mal.
Genau, wenn wir schon so irgendwie blöderweise finden, ja. Ja, es gab ja noch Zeiten, da ist Apple gegen solche Dinge schärfer vorangegangen und wer weiß, vielleicht gehen sie wieder mal, weil es gibt ja auch die Typen, die Entwickler-Accounts kaufen und dann andere Leute zahlen ihnen so 15 Euro oder noch mehr oder weniger und sie geben so einen Account raus quasi, also tragen deren UDID ein.
Das finde ich ja das Allerletzte, damit noch Geld zu verdienen. Das finde ich also etwas Verwerfliches, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Apple hat ja auch schon diese Accounts gesperrt. Früher ist das ja durchaus schon mal vorgekommen.
Auch im letzten Jahr noch bei iOS 6, da weiß ich noch, da sind zwei Kollegen oder Kollegen Bekannte, die ich kenne, die sind da reingeflogen. Die haben bei einem angeheuert quasi und deren iPhone ging noch nicht mehr, weil das Apple die ID rausgesperrt hat aus diesem Account.
Dann hast du erstmal einen Backstein eine ganze Zeit lang, bis offiziell iOS 7 dann zum Updaten vorhanden ist sozusagen.
Genau, da, wenn ja, ich weiß nicht, ist es immer noch so, dass wenn die neue Version rauskommt, dass du da updaten musst, dass die alten gar plötzlich irgendwie gar nicht mehr gehen?
Das ist immer noch so, ja.
Eben, dann ist ziemlich blöd, eben Backstein, wie du so schön sagst.
Dann hast du ein Problem, ja.
Tja.
Und von daher wundert es mich überhaupt, dass Apple nicht gegen diese nicht autorisierten Beta-Tester in Anführungsstrichen oder diese auf mehr oder weniger halblegalen Weg besorgten Beta-Tests nicht schärfer vorgeht, weil Ich würde das an Apple-Stelle schon machen.
Ich auch. Es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Es ist natürlich Leute, die es testen, die Feedback geben, wenn auch unbewusst, teilweise über die automatisierte Diagnosegenerierung, aber auch sonst das Feedback, was sie in die Welt hinaus posaunen. Und aber auch iOS 7 in den Medien oder wie gesagt im Internet am Leben erhalten, quasi bei den Leuten.
Naja, es ist halt schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja. Das ist ganz schwierig in dem Fall.
Ja. Wie komme ich jetzt von Backstein zu schönen Macchianen-Schreibtische?
Das ist schwierig.
Genau, im Geek Talk 1913, da haben wir uns über einen Schreibtisch unterhalten. Und dazu hast du vor kurzem noch eine neue Schreibtischsammlung gefunden?
Ja, auch hier sagen wir mal wieder nicht zu viel, sondern wir möchten euch mal ein bisschen dazu verleiten, in unsere Shownotes zu schauen, weil dort verlinken wir dementsprechend diese Seite. Da sind diesmal ausschließlich Schreibtische von Macchianern zusammengefasst. Das ist so ein bisschen die Creme de la Creme, sage ich mal. Und für alle, die das interessiert, sollten sich das mal anschauen. Finde ich sehr beeindruckend und hundertprozentig Windows-frei. Gut. Es gibt wieder Schläge und es gibt wieder Kommentare. Ich sehe es schon kommen.
Und das vom Hardcore-Windows-Nutzer. Tja, Inzest, unser nächstes Thema.
Bin ich jetzt im falschen Podcast, aber ich weiß nicht mitbekommen.
Ja, wir wechseln mal weg von Technik wieder. Heute ist ja das Ganze ein bisschen... Hatten wir schon mal, geht es wieder soweit? Nee, ist ein lustiger Beitrag, den ich beim Sascha K. entdeckt habe, ein Schweizer Blogger. Island hat ein Problem, die haben 320.000 Einwohner, circa, so über den Daumen, und da gibt es keine Zuwanderung, also es ist niemand so groß interessiert, da auf die Insel zu gehen und da zu wohnen. Und das Problem ist, das Poppen, das Fortpflanzen, das geht dennoch weiter, halt inselintern. Und das ist ein großes Problem, weil eben inzuchtmäßig da das Ganze schon fast Züge annehmen soll, anscheinend.
Mhm.
Ja, und worauf ich hinaus will, ist, da hat ein Student eine App programmiert, gibt es für Android, was jetzt das immer über Android-Nutzer aussagen möchte. Nein, das gibt auch Schläge. Nee, Quatsch. Er hat eine App entwickelt, der hat sämtliche Stammbäume von ganz Island zusammengetragen. Du kannst quasi da nur noch zwei Smartphones aneinander halten. Beide, die die App drauf haben, kriegen dann innerhalb von wenigen Sekunden eine Anzeige. Ist das eine gute Partnerin oder sollte man besser von der die Finger lassen, weil da der Stammbaum schon irgendwie mit drin ist?
Finde ich ja.
Lustig.
Naja, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht, die Idee. Ne?
Wenn du das Problem hast, dass nichts von außen reinkommt, sprich eben keine neuen Leute, und der Tourismus ist ja auch recht zurückgegangen in Island, also somit ist auch der externe Einfluss ein bisschen zurückgegangen, ist sicherlich nicht eine falsche.
Ja gut, Island, das ist halt auch das, wie gesagt, das ist eine Insel und das ist natürlich auch das geografische Problem, was die dort haben, in Anführungsstrichen, ne?
Genau. Ja, eben, du kommst da nicht so schnell wie, bei uns gehst du schnell mal über eine Grenze als da. Da musst du ein bisschen schwimmen oder
fliegen oder, ja, wie auch immer.
Schiffe fahren können, genau, ein Schiff fahren können. Aber gehen wir wieder zurück ins Technische. Android-Nutzer wurden gelinkt. Der Standard AT, einer meiner nicht unbedingt Lieblingsquellen, was das Internet anbelangt, aber die haben eine lustige Geschichte oder eine tragische Geschichte fast schon. BlackBerry Messenger, der soll ja im Sommer von auf Android rauskommen.
Mhm.
Haben wir im Frühling das Jahr mal berichtet davon. Und da hat jetzt ein findiger Entwickler, hat eine App programmiert, hat sich selber angemolden als RIM, also der Entwickler hieß so, hat eine App BlackBerry Messenger rausgebracht für den Play Store, für Google. Und da sind anscheinend hunderttausende Nutzer drauf reingefallen und haben sich die falsche App geholt.
Und ja, also da fällt mir jetzt nur eins ein. Also ein geschlossenes System hat auch seine Vorteile. Mehr möchte ich jetzt gar nicht dazu sagen.
Da sind wir froh, sind wir, ja, ein bisschen mit diktieren. Eben, da ist wieder mal etwas durch. Die Google macht ja selber auch recht starke Kontrollen. Und sie werfen ja auch pro Woche x tausende Apps oder sogar noch mehr. Irgendwo habe ich mal eine Statistik gesehen, sehr viele Apps wieder raus. Aber eben, das wird halt nicht im Vornherein das gecheckt. Das wäre ja aufgefallen, dass das nicht RIM ist.
Naja gut, du hast ja nicht nur das Problem, dass der Google Store nicht hundertprozentig kontrolliert werden kann. Du hast ja auch das Problem, dass du von anderen Quellen deine Daten einspielen kannst. Es gibt ja zig andere Stores, wo du dementsprechend Apps installieren kannst. Du kannst ja auch direkt nativ per APK deinen ganzen Kram drauf schmieren auf das System. Und das ist natürlich ein offenes Tor. Ne?
Das ist dann noch das größere Problem. Beim Google Play Store ist schon groß, genau. Und da kommt noch mehr, wenn man es dann freischaltet. Und es gibt doch immer wieder mal, ich sehe es bei meinen Kollegen, die Android nutzen, per Default ist ja das ausgeschalten, dass du gar nicht kannst, über andere Quellen das Ganze Apps installieren, was ja sehr sinnvoll ist, rein schon von der Sicherheit. Und da gibt es immer so kleine Dinge, die man dann von Kollegen mitbekommt. Man solle das installieren, das, und dazu muss man das freischalten. Ohne das geht das gar nicht.
Und soweit ich, je mehr ich mein System öffne, je mehr kann ich natürlich mir auch Mist auf das System reinholen und reinziehen. Das ist natürlich ganz klar.
Genau. Und es hätte ja nur sein müssen, dass diese App irgendwie sogar noch gefährlich gewesen wäre, irgendwelchen Schaden angerichtet hat. Da kommt das andere wieder, die Update-Zyklen und das überhaupt Updates bekommen. Wenn du da nachher ein Sicherheitsloch durch diese App hast, wann wird die geschlossen? Wenn du nicht gerade ein S4 oder sonst ein High-End-Smartphone hast, das noch ein Update bekommt. Weil die meisten Android-Smartphones, die verkauft werden, sind ja die Günstig-Telefone. Das sind die, die selten ein Update erhalten.
Richtig, genau. Ich habe heute gelesen, dass es im Moment nur 4% der Android-Nutzer gibt, die auf dem aktuellsten Android arbeiten.
Autsch, ja.
Ja, das ist doch heftig.
Aber es geht doch vorwärts. Die Zahl war mal unter 1%. Also die ganzen Nexus-Devices, was ja wirklich Sinn macht, Google nativ, also Android nativ zu installieren, das kommt doch schon anscheinend immer mehr.
Naja, aber 4%, das ist doch extrem wenig. Also bei Apple sind es 93% der aktuellen Geräte laufen auf iOS 6. Also jedenfalls nach der offiziellen Verkündung auf der WWDC.
Genau, sie haben jetzt auch solchen Kuchendiagramm gemacht, wie es Android jeden Monat macht. Und da hat Apple das erste Mal das auch so rausgegeben.
Und man darf ja nicht verwechseln, da sind ja auch Nutzer bei, die gar nicht auf iOS 6 updaten können, ja. Die zum Teil noch ganz alte Geräte haben, wie das iPhone 3G, wo dementsprechend iOS 6 gar nicht drauf läuft, die vielleicht updaten würden, wenn sie könnten. Also da liegt es jetzt nicht am Nutzer, dass er nicht updaten möchte, kann, möchte schon, aber dass er nicht kann, weil das Gerät halt limitiert ist von der Update-Fähigkeit her.
Tja. Was ich noch eben, um nicht da noch allzu viel drauf rumreiten, einfach noch spannend fand, es haben mehrere tausend der Leute, die das downgeloadet haben, haben sogar die höchste Sternezahl, Punktezahl vergeben, dem Ganzen. Obwohl die App eigentlich gar noch nichts konnte und erst gesagt hat, dass sie ab dem 27. Juni funktionieren würde. Aber eben, mittlerweile ist die App auch aus dem Play Store raus, also Google hat es gemerkt, nachdem Hunderttausende das Ganze geladen haben, gibt es jetzt auch nicht mehr. Warten wir auf die offizielle.
Das hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn es nicht rausgenommen worden wäre. Also.
Auf jeden Fall. Aber eben, so ein kleiner Seitenhieb darf zwischendurch auch mal sein. Man darf es uns nicht übel nehmen.
Nein. Wir müssen ja auch genug einstecken aus der Android-Welt, also dürfen wir auch mal austeilen. Also was ich mir hier mal anhören muss, dann darf ich auch gerne mal austeilen.
Hört mehr Geek Talk.
Die Swisscom haben wir in letzter Zeit etwa oder immer wieder mal ein bisschen darüber berichtet, ist ja der größte Schweizer Provider und die haben eine neue App rausgebracht. Gestern Abend, also heute offiziell sollte sie rausgehen. Gestern Abend haben sie ein paar Blogger, ein paar Twitterer und sonst online-affine Leute eingeladen, direkt in den Entwicklungsräumen, konnte man rumstolpern und die App anschauen. I.O. nennt sich das Ganze und ist ein Messenger. Aber es ist nicht nur ein Messenger, weil du kannst zum einen Textnachrichten verschicken, Bilder verschicken und kannst telefonieren. Jetzt habe ich in den letzten paar Stunden oder besser gesagt seit gestern eigentlich immer wieder gehört, ist wieder wie WhatsApp und all die ganzen Geschichten, das habe ich ja schon. Wie heißt das kostenlos telefonieren? Vibrex. Viper, oder wie heißt das Teil? Kennst du das?
Viper, ja.
Viper, ja. Mhm. Haben es viele Leute mit diesen verglichen, aber da steckt um einiges mehr dahinter. Denn du hast zum einen, ist es nicht begrenzt, wie viele auch immer gesagt haben, nur auf Swisscom-Kunden, sondern es kann es auch ein Tobi aus Deutschland nutzen oder ein XY aus Singapur, weiß ich wo. Also die App funktioniert weltweit. Du kannst, wie gesagt, kostenlos Bilder und telefonieren. Und es ist richtiges Voice-over-IP. Also bald wird es kommen. Aktuell kannst du einfach von App zu App telefonieren. Aber bald wird es so sein, dass du auch ins Schweizer Festnetz und ins Schweizer Mobilnetz kostenlos telefonieren kannst.
Das klingt sehr interessant. Also es klingt nach einem etwas besser durchdachteren Modell, als es bei uns in Deutschland gibt. Dieses Join-Modell von der Telekom, das ist natürlich... sagen wir es mal so, nicht so auf große Liebe in der IT-Welt gestoßen. Sagen wir es mal ganz dezent.
Nicht nur in der IT-Welt, es kommt ja auch beim Kunden nicht wirklich an, wie ich mitbekommen habe, zumindest in Deutschland.
Ja, meine ich ja damit, also in netzaffinen Welt, weil also so richtig bis zum Endkunden ist es ja eigentlich gar nicht vorgedrungen. Also die Marketingmaßnahmen, die Telekom da angestrengt hat, die sind ja wohl nicht so gefruchtet und das, was dabei rumgekommen ist, war ja mehr oder weniger katastrophal. Also dieses Join ist ja nach meiner Meinung gefloppt, liegt auch am Preismodell, völlig uninteressant.
Da kommt das Ganze, also vielleicht die Swisscom hat sich auch überlegt, zuerst das über Join zu lösen, weil eben Frankreich geht ja auch über Join und noch ein paar andere. Sie haben da aber nach was selber programmiert und das Ganze läuft, wie gesagt, eben nicht auf diesem Join-Programm, was ja auch mit iOS nicht ganz so richtig kompatibel ist, da ja Apple sich da nicht reinreden lassen will. Was da in die Dings reinkommt. Vielleicht noch das Coole daran ist, es ist wie bei iMessenger, wenn ich jetzt zum Beispiel dir schreibe, Tobi, und du kein solches IO hast, wechselt das automatisch rüber und schickt dir eine SMS. Und die wird nachher auch kostenlos sein. Plus, was zukünftig auch kommen wird, also da kommen jetzt nach und nach Updates, du kannst nicht nur in die Schweiz telefonieren, je nach Abo, das du hast, kannst du auch unbegrenzt ins Ausland, Europa, USA, Kanada, telefonieren. Mhm. Und das kannst du mit dem größten Abo, das sie haben, das XL, wo du eh unlimitiertes Internet hast. Und gleichzeitig auch ganz cool finde ich vom Ausland, wenn du irgendwo in den Ferien bist, WLAN-Zugang hast und darüber telefonierst. Es geht über WLAN, also über das Netz. Und erst in der Schweiz geht das Ganze nachher auf den Mobilweg oder auf den Festnetzweg. Somit hast du wirklich von überall auf der Welt kostenloses Telefonieren nach Hause.
Sehr interessant, ja.
Und da kommen noch Gruppenchats, Videogeschichten hinzu. Also das wird wirklich sehr interessant. Sie schneiden sich da natürlich ein bisschen ins eigene Blut, indem dass sie Roaming-Gebühren nicht mehr wirklich haben, die Einnahmen, und auch sonstige Geschichten, aber sie haben ihre sonstigen guten Abos und darüber werden sie es reinholen.
Ja, ich denke, dass dieses Geschäftsmodell muss natürlich auch für den Kunden sehr attraktiv sein und das klingt so nach den ersten Informationen, die du mir jetzt so hier vorgestellt hast, sehr attraktiv. Und die ersten Informationen, die ich von Join hatte, die klingen eher unattraktiv. Also von daher denke ich, könnte ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall in der Schweiz, logischerweise, weil es ja lokal begrenzt ist, ein großer Erfolg sein wird. Keine Frage.
Ja, eben, also wie gesagt, man kann es auch von Deutschland aus nutzen, dann mit der Zeit. Also aktuell schon einfach von App zu App, aber was ich noch als sehr großen Vorteil empfinde, ich kenne viele Leute, die mögen Facebook nicht, ich kenne viele Leute, die mögen WhatsApp nicht, wegen Sicherheitsbedenken, Sicherheitslöchern etc. Hier hast du den großen Vorteil, das Ganze ist in der Schweiz angesiedelt und da geht es auch nach Schweizer und dem von den auch europäischen Rechten ab und nicht nach amerikanischen, was sicherlich ein sehr großer Vorteil ist.
Naja, warte erst mal ab, wenn sie ein Gateway zu der Prism-Geschichte gelegt haben, dann ist auch Schluss mit lustig.
Ach, wir haben doch Bankgeheimnis. Ach nee, das ist was anderes. Das haben wir ja auch nicht mehr. Mist. Nee, auf jeden Fall unbedingt mal die App anschauen. Ist auch schon iOS 7 kompatibel, also funktioniert da drauf schon und ist auch in Flat Design und sieht auch auf Android, was es nebenbei neben iOS gibt, sehr gut aus, muss man dazu sagen.
Ja, es gibt auch Apps, die auf Android gut aussehen, das muss man fairerweise sagen, ja.
Auf jeden Fall, ja, genau. Also da ein großes Lob an die Swisscom, das haben sie wirklich gut gemacht.
Ja.
Und Sony hat es jetzt wirklich getan. Sie sind auf den Uhrenmarkt eingestiegen.
Die Smartwatch.
Genau, sie hatten ja schon im letzten Jahr ein Modell, aber jetzt haben sie nochmals ein neues Modell rausgehauen, die Smartwatch 2.
Optisch sehr schön, gefällt mir sehr gut. Sieht nicht so extrem nach einer technischen Uhr aus oder so extrem wie so diese Pebble. Die Pebble sieht mehr so aus wie so ein Kaugummi-Automaten-Ding, also so Plastikanmutung. Also optisch gefällt mir die Pebble absolut nicht. Mhm. Ist, sagen wir mal, eher eine Verschandlung als ein Schmuckstück. Aber diese Sony von der Optik her, also jetzt nur mal rein von dem Erscheinungsbild, nicht von den technischen Daten gesehen, ist die Sony also eine sehr hübsche Uhr.
Auf jeden Fall, die sieht wirklich ganz cool aus. Von technischen Daten 220 x 176 Pixel, 1,6 Zoll Farbdisplay ist das Ganze und der Akku soll so circa bei 4 Tagen liegen, was der halten mag.
Ja gut, liegt natürlich auch daran, dass jetzt im direkten Vergleich die Pebble hat ja kein Farbdisplay, weil der Akku hält ja bei dieser Pebble zum Beispiel, glaube 10 Tage, ne? So war so im waren so die Standardwerte. Genau. Aber die hat ja auch kein Farbdisplay und von daher ist es natürlich klar, dass so eine Pebble Watch länger halten muss, allein schon von der Displaytechnik her.
Genau, muss ja wirklich auch sagen, da ist ja wirklich ähnlich wie beim Kindle Reader so ein E-Ink-Display, oder?
Genau.
Genau,
ja.
Und das hält natürlich länger. Für das hält dann die Pebble auch wieder nicht allzu lange. Finde ich.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob 10 Tage richtig waren. Also ich glaube, mindestens 10 Tage, es waren wahrscheinlich auch sogar mehr. Für mich kamen die sowieso nicht in Frage, weil die optisch halt nicht mein passt. Geschmack, hat mir wirklich nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was die Sony attraktiv macht, finde ich, ist der Preis. 199 Euro soll da der Preis sein. Mhm. Was sie weniger attraktiv macht, ist die nur Android-Verknüpfung. Also es gibt keine iOS- oder Windows-Phone-Anbindung, es geht nur mit Android.
Ja, das geht natürlich wieder mit der Pebble, ne? Wieder ein Vorteil für die Pebble Watch, ne? Weil da hast du natürlich die Möglichkeit, das Ganze an iOS dran zu binden, anzubinden, dran zu klöppeln oder wie man es auch nennen mag.
Also wir sehen, es braucht noch ein paar Uhren, bis auch wir dann auf Uhren sind.
Ja, spätestens wenn Apple irgendwann mal eine Smartwatch rausbringt, dann werde ich mir auch eine Smartwatch kaufen. Also vorher sehe ich da keinen großen Anlass zu.
Ich kann ja aktuell meine G-Shock nicht gebrauchen, weil die App von G-Shock nicht iOS 7 kompatibel ist. Also es verbindet sich nicht mehr damit. Ich habe sie zwar noch an, aber sie macht schon weniger Spaß, wenn sie nicht vibriert und tut.
Aber wie gesagt, wir sind in einer Beta, in einem Beta-Programm sozusagen.
Eben, also dem
von daher,
genau.
Deshalb nicht, dann musst du wieder downgraden auf 6 und dann hast du wieder ein funktionierendes System.
Genau, also wie gesagt, mich stürzt nicht allzu heftig. Es wäre schön gewesen, wenn es gegangen wäre. Mit dem neuen habe ich es jetzt den heutigen Tag noch nicht ausprobiert. Vielleicht klappt es ja jetzt schon, wer weiß. Mal schauen. Werde ich sonst dann nachreichen.
Ja.
Und dann haben wir noch was Kleines zu verkündigen, um dann nachher unseren Podcast langsam abzuschließen. Oder hast du noch was vor der Verkündigung?
Frag mich nicht immer, ob ich noch was habe. Das ist in anderen Podcasts auch schon mal ganz gefährlich abgelaufen, so eine Aktion.
Hier darfst du, Tobi.
Hier darf ich, gut. Wir haben noch einen Gewinner zu verkündigen. Vom Gewinnspiel, unserem kleinen großen Gewinnspiel, was wir dort hatten.
Mit Gameloft, genau.
Mit Gameloft zusammen. Und der Gewinner hat mittlerweile auch schon... Trommelwirbel. Der Gewinner hat mittlerweile auch schon das iPhone 5 bekommen. Zumindest hat er mir dann nochmal eine E-Mail geschrieben. Das ist wohlbehalten schon angekommen, weil ja letzte Woche die Sendung ausgefallen ist, haben wir natürlich den Gewinner schon bekannt gegeben, mehr oder weniger nicht bekannt gegeben, sondern wir haben ihn informiert. Bekannt geben tun wir ihn jetzt. Und der Gewinner ist der Frank Busche. Und der hat das Gerät schon erhalten. Wir würden uns freuen, wenn er vielleicht nochmal einen kleinen Kommentar unter der aktuellen Folge setzen würde. Mal so ein kleines Feedback. Auch wenn wir schon zusammen ge-E-Mailt haben, vielleicht nochmal für die gesamte Hörerschaft nochmal so ein kleines Feedback, wie toll oder wie gut das Ganze abgelaufen ist.
Ja. Sehr gerne. Ja.
Würde man Dann haben wir freuen. Das Gewinnspiel doch auch beendet und haben zumindest einen Hörer glücklich gemacht. Und vielleicht schaffen wir das ja in der Zukunft nochmal ein doch größeres Gewinnspiel zu starten. Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Ich sehe dem positiv entgegen.
Ich auf jeden Fall auch. Und da sei nochmals erwähnt, wie gesagt, aktuell läuft ja noch der Wettbewerb mit dem Fujitsu-Scanner. Geht einfach zu unseren Sonderfolgen mit dem papierlosen Büro. Da findet ihr das Ganze. Und auch wie das Ganze funktioniert. Da freuen wir uns auf euren Input und geben dann auch gerne wieder Output. Und es wird nächstens ein weiterer Wettbewerb hier folgen. Also am besten den Geek Talk abonnieren. Wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, www.geektalk.ch, da oben im Menü gibt es einen Punkt Abonnieren. Und da wird es erklärt, wie man das Ganze handhaben kann.
Es wird ein weiteres Gewinnspiel geben, da weißt du ja mehr als ich, meine Güte. Das weiß ja noch nicht mal ich, meine Fresse.
Tja, manchmal muss auch ich überraschen können.
Ja, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen.
Machen wir doch. Aber vorher entlassen wir unsere Hörer. Hier gibt es nichts zu leaken. Dann werden wir uns unsere Hörer langsam verabschieden und wünschen ihnen, je nachdem, wenn sie uns hören, einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.